So, jetzt ab zum Duschen, denn das Äußere wird immer wichtiger. Körperpflegeserien für die Dame ab 3 Jahren, alles erhältlich, alles wichtig. Du musst jung sein, du musst schön sein, du musst sportlich sein. Das Äußere wird immer wichtiger, die meisten von uns können das bestätigen. Man achtet auf sein Erscheinungsbild. Welche Figur gebe ich ab? Und gerade die Figur ist es, die vielen von uns Sorge bereitet. Jedes Pfund zu viel soll heruntergehungert werden. Die Zahl der Diäten ist kaum noch zu überblicken. Abnehmen, abnehmen, abnehmen. In der heutigen Predigt wird es auch um das Thema Abnehmen gehen. Zum besseren Verständnis des Predigttextes: Johannes der Täufer hatte gegen Ende seines Wirkens rückgängige Täuflingszahlen. Das heißt, seine Beliebtheit oder der Ansturm der Massen ging zurück. Jesus hingegen bekam immer größeren Zulauf, und für die Schüler des Johannes stellte sich nun die Frage: Wie geht unser Meister mit der schwindenden Popularität um? Der Predigttext steht in Johannes 3, Vers 30. Ich lese ab Vers 25. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wer den Heuschrecken und Honig essenden Wüstenexperten Johannes kennt, weiß, wenn der vom Abnehmen spricht, dann geht es nicht um irgendwelche Fettpölsterchen. Das Äußere ist ihm ziemlich egal. Mit seinem Ausspruch, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, richtet er sich in erster Linie an seine Jünger. Für sie ist er das große Vorbild, der große Lehrer. In seiner Popularität können sie sich sonnen, besser konnten sie sich sonnen, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus in der Öffentlichkeit erschien. War es bislang manchmal schwer, all die Menschen noch vor Sonnenuntergang zu taufen, so lässt die Nachfrage nun doch merklich nach. Jesus ist in. Die Menschen kommen jetzt zu ihm und lassen sich von seinen Jüngern taufen, und Johannes, der berühmte Täufer, bleibt still und freut sich. Seine Schüler sind verwirrt. Dieser Jesus ist doch der große Konkurrent für Johannes. Er ist es doch, der ihm all die Zuhörer wegnimmt. Warum freut er sich auch noch darüber? Johannes klärt sie auf. Dieser Jesus ist die Hauptperson. Auf ihn kommt es an. Er muss wachsen. Ich war doch nichts anderes als die Vorhut, der Rufer in der Wüste. Dieser Jesus aber ist Gottes Sohn, Christus, Gottes Sohn. Schaut nicht auf mich, ich muss abnehmen. Schaut auf ihn. Es ist nicht viel, was wir über Johannes den Täufer wissen. Im Wesentlichen werden wir über seine Beziehung zu Jesus informiert. Er hatte von Gott die Aufgabe erhalten, das Volk Israel auf Jesus vorzubereiten. Das tat er, indem er durch die Landschaft zog, durch Israel zog und predigte, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehren sollen, und um in das Reich Gottes zu gelangen. Etliche Menschen taten Buße, das heißt, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von Johannes taufen. Diese Taufe, ein Sinnbild für die Sündenvergebung. Der alte Mensch taucht unter, und der gereinigte Mensch taucht wieder auf. Dabei wies Johannes immer wieder auf Jesus Christus hin, auf diesen Jesus, der circa 3 Jahre später stellvertretend für die Sünde aller Menschen gestorben, 3 Tage später wieder auferstanden und anschließend in den Himmel aufgefahren ist. Johannes selber landete kurze Zeit nach unserem Predigttext im Gefängnis. Der Grund: er hatte sich in eine Beziehungskiste eingemischt. Er hatte öffentlich das Verhältnis des Landesfürsten Herodes Antipas zu seiner Schwägerin Herodias kritisiert. Diese Kritik wurde ihm dann zum Verhängnis. Auf Anweisung der Frau wurde er einige Tage später enthauptet. An dem Satz des Johannes, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, beeindrucken mich 2 Dinge. Das erste ist die Klarheit, mit der Johannes auf Jesus hinweist. Was ist so beeindruckend daran, dass Johannes auf diesen Jesus hinweist, zumal Jesus in der Zeit sowieso recht bekannt und beliebt war? Für mich ist das Beeindruckende nicht, dass er in der Zeit, als sowieso schon jeder von Jesus geredet hat, auch noch auf ihn hingewiesen hat, sondern dass er dies von Anfang an getan hat. Schon in einer Zeit, als niemand diesen Jesus kannte und er selber der berühmte Johannes war. Sicherlich waren damals einige Spötter auch dabei, die sich krank gelacht haben über diesen Johannes. Jetzt ist er schon so berühmt, jetzt hat er so viele Leute. Und was ist? Ihm versagen die Nerven. Er versucht sie jetzt alle wieder loszuwerden. Und wohin schickt er sie? Ausgerechnet zu diesem unbekannten Mann, von dem man auch noch sagt, er sei Zimmermann. Zu diesem Jesus. Christsein als Schwäche. Von manchen so ausgelegt, manche machen sich lustig darüber. Es ist noch relativ leicht, in der Kirche seinen Glauben zu bekennen. Man steht auf und spricht das Glaubensbekenntnis. Es ist auch noch relativ leicht, im Kreis von Christen über seinen Glauben zu reden. Aber wenn Gegenwind aufkommt, wenn Menschen da sind, ja, bei denen schon so ein Lächeln in den Mundwinkeln zuckt, die vom Christsein nicht viel halten, dann fällt jedes Wort schwer. Ich bewundere Bertha Isselmann. Mein Vater hat in mehreren Predigten schon von ihr erzählt. Eine ältere Dame, mittlerweile weit über 90 Jahre alt. Sie hat eine Angewohnheit: wenn sie Zug fährt und andere Menschen in ihrem Abteil sitzen, dann stellt sie eine ganz einfache Frage: darf ich für sie beten? Ich weiß nicht, wie Sie reagieren würden, wenn Sie plötzlich gefragt werden von einer wildfremden Person: darf ich für Sie beten? Die meisten reagieren überrascht. Kann man ihnen nicht verübeln, aber sie müssen sich für eine Antwort entscheiden: ja oder nein. Sagen Sie ja, dann betet Bertha Isselmann laut für alle und spricht danach noch über ihren Glauben. Sagen die Menschen nein, was auch vorkommt, dann fragt sie einfach zurück: warum? Ist Ihnen das unangenehm? Wenn möglich, redet sie dann auch noch über den Glauben. Sicherlich in dieser Art nicht jedermanns Sache. Aber Jesus selber hat uns aufgetragen oder hat uns gesagt, dass wir zu anderen Menschen über unsere Beziehung zu ihm reden sollen. In Matthäus 10, Vers 32 lesen wir: wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ich habe gesagt, dass mich an Johannes 2 Dinge beeindrucken. Die zweite Sache ist die Demut, die er an den Tag legt. Er hätte auch ganz anders reagieren können. Er ist schließlich der bekannte Johannes. Er war es, der auf Jesus hingewiesen hat. Vielleicht hätten wir in der Situation auch ganz anders reagiert. Zum Beispiel so: eine Seite zu viel weggelegt. Zum Beispiel so: Also, ihr meint, dass Jesus größeren Zulauf hat als ich? Kann sein. Ist mir aber auch egal. Die Begeisterung wird bald wieder nachlassen. Ihr werdet sehen. Und dann kommen die Menschen wieder zurück zu ihrem alten Meister, nämlich zu mir. Hätte ich nicht am Anfang ordentlich die Werbetrommel für diesen Jesus gerührt, dann würde er heute noch allein herumziehen. Johannes mit einem großen Hinweisschild auf die eigene stolz geschwellte Brust: Was bin ich doch für ein toller Christ. Vor einigen Jahren verunglückten innerhalb kürzester Zeit zwei namhafte Christen tödlich. Wenige Wochen nach diesen Ereignissen traf ich einen Mann, der beide persönlich gekannt hatte, und er sagte dann zu mir einen Satz, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat, oder mehrere Sätze. Er sagte: Am Anfang war ich sehr traurig, aber dann wurde mir bewusst, welchem mächtigen Gott wir angehören. Er ist so mächtig und souverän, dass er innerhalb so kurzer Zeit auf zwei so hervorragende Mitarbeiter verzichten kann. Am Anfang war ich sehr traurig, aber dann wurde mir bewusst, welchem mächtigen Gott wir angehören. Johannes der Täufer ist sich dieser Größe Gottes bewusst. Er weiß, dass Gott nicht auf ihn angewiesen ist. Und gerade deshalb freut er sich, dass er diesen Auftrag für Gott erledigen darf. Es ist eine Ehre für ihn. Die Anerkennung und der Applaus der Menschen trüben seinen Blick auf Gott nicht. Dabei ist es nicht immer leicht, mit dieser Anerkennung und dem Lob umzugehen. Man schlägt sich leicht auf die eigene Schulter. Das habe ich wieder toll hingekriegt. Auch wenn man zum Beispiel Aufgaben in der Gemeinde erledigt. Und dabei sollte man gerade dann sich die Frage stellen: Erledige ich eine Sache zu meiner eigenen Ehre? Sollen die Leute sehen, was für ein prächtiges Kerlchen ich bin? Oder erledige ich eine Sache zur Ehre Gottes? Stimmt meine Einstellung? Johannes der Täufer kannte ohne Zweifel die Probleme im Umgang mit Lob. Aber er lässt sich dadurch nicht von seinen Wegen abbringen. Er freut sich über den Erfolg seiner Arbeit. Vielleicht ist er auch ein klein wenig stolz darauf. Aber er weiß, wem die Ehre für seine Taten gebührt, nämlich Gott. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Zu Beginn der Predigt habe ich gesagt, die Zahl der Diäten ist kaum noch zu überblicken. Zu dieser großen Zahl möchte ich noch eine Diät dazufügen. Ich nenne sie einfach die Johannes-Diät. Es ist bekannt, dass kurzzeitige Diäten wenig Erfolg haben. Sie haben vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht: Man fastet 2 Wochen, steigt dann wieder auf den normalen Speiseplan um. Bereits 2 Tage später ist von dem Erfolg der Diät nichts mehr zu sehen. Und es kommt noch schlimmer: Nach 2 Wochen hat man in Sachen Leibesfülle erstaunlichen Zuwachs zu verzeichnen. Man hat zugenommen. Die Diät war ein Misserfolg. Experten sprechen vom Jojo-Effekt. Wer äußerlich abnehmen will, muss also langfristig handeln. Nicht 2 Wochen, sondern unter Umständen lebenslang. Ärzte empfehlen, die Ernährung umzustellen, den Lebensstil zu ändern. Wie sieht das nun bei der Johannes-Diät aus? Zuerst eine kleine Worterklärung. Unter Diät verstehen wir heute eine spezielle Ernährung, um Pfunde runterzubekommen, oder eine spezielle Schon- oder Krankenkost. Die eigentliche Wortbedeutung von Diät ist aber Lebensweise. Und in diesem Sinn ist die Johannes-Diät zu verstehen. Eine Lebensweise, die das Leben bis zum Tod prägt oder prägen sollte. Aber sie zielt im Gegensatz zu den uns allgemein bekannten Diäten nicht auf eine Veränderung des Äußeren. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, beschreibt den eigentlichen Lebensalltag eines jeden Christen. Er muss wachsen, dass er steht für das Christus in uns, Jesus Christus als Herr in unserem Leben. Bei uns im Gottesdienst wird immer wieder darauf hingewiesen, wie dieser Jesus Christus Bestandteil in unserem Leben wird. Ich selber war 6 Jahre alt, ein kleiner Knirps, als ich bewusst Christ wurde, als ich diesen Jesus Christus persönlich in mein Leben eingeladen habe. Es war auf einer Chorfreizeit, später Abend. Ich krabbelte unter die Bettdecke, da konnte mich keiner sehen, und begann zu beten. Zuerst habe ich Jesus meine Sünden bekannt, zusammengefasst und nicht einzeln aufgelistet, weil das wahrscheinlich trotz meines jungen Alters zu lange gedauert hätte und ohnehin unvollständig geblieben wäre. Und habe dann die Sündenvergebung durch Jesus Christus für mich in Anspruch genommen und habe ihn gebeten, von nun an das Kommando in meinem Leben zu übernehmen. Ich weiß, dass ich damals, wie es die Bibel nennt, wiedergeboren wurde. Und ich weiß, dass jeder, der Jesus Christus in sein Leben eingeladen hat, der diesen Schritt getan hat, Jesus Christus durch den Heiligen Geist in sich hat. Ich aber muss abnehmen. Dieser Teil der Johannesdiät bezieht sich auf den alten Menschen in uns. Die Bibel redet auch vom Fleisch, von der auf Sünde ausgerichteten alten Natur. Jeder Mensch ist von Geburt an unter der Regie dieser alten Natur. Aber der alte Mensch, ja, der diesen Hang zur Sünde hat, soll abnehmen, um Christus in uns, in unserem Leben immer mehr Einfluss zu überlassen. Dass dies nicht immer einfach ist, kann jeder nachvollziehen, der schon mal versucht hat, eine Diät durchzuführen, der schon mal versucht hat, ein paar Kilo herunterzubekommen. Am Anfang steht in der Regel, auch bei der Johannesdiät, eine freiwillige Entscheidung und der feste Entschluss, diese Diät auch durchzuhalten. Man hat ein Ziel vor Augen, aber dann kommen die schweren Momente, in denen plötzlich überall süße Leckereien auftauchen, Süßigkeiten, man von netten Leuten zu Feiern mit sehr gutem Essen eingeladen wird und verlockende Düfte durch den Raum schwirren. Momente, in denen man gerne die Diät abbrechen oder wenigstens für einige Stunden unterbrechen möchte. Die Johannesdiät ist auch nicht immer leicht. Am Anfang steht die freudige Entscheidung für ein Leben unter der Führung Jesu. Man ist begeistert, aber dann kommen die ganz normalen Probleme. Streit in der Familie oder mit Freunden, Sticheleien von Bekannten, Gewissenskonflikte in Entscheidungssituationen für oder gegen die Aussagen der Bibel und. Es gibt einiges, was uns aus der Bahn werfen möchte, auch einiges, was uns zum falschen Abnehmen verleiten will. Da ist zum Beispiel die Gesetzlichkeit, als Christ musst du dies und musst du das. Es wird alles Mögliche gefordert, von der Kleiderordnung, Frauen nur mit langen Haaren und Rock, bis hin zur exakten Bestimmung, wie man seinen Tag zu verbringen hat. Gesetzlichkeit tötet die Freude und Leidenschaft im Christsein. Man schaut nicht mehr, was hat Gott mir zu sagen, sondern man beachtet nur noch, dass man hinter jedes Gesetz am Abend sein Häkchen machen kann. Ich möchte an der Stelle nicht falsch verstanden werden. Es ist gut, wenn ich mir persönliche Lebensziele stecke, auch für mein Christsein. Zum Beispiel jeden Tag eine gewisse Zeit in der Bibel lesen und beten. Aber es wird dann problematisch, wenn ich dies zum Gesetz für andere mache. Wenn ich sage, du bist nur ein richtiger Christ, wenn du das genauso toll hinkriegst wie ich. Oder aber es wird problematisch, wenn man den Wert seines eigenen Christseins an diesen Gesetzen misst. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, das Gefühl der Minderwertigkeit. Es kann leicht sein, dass wir uns ein Bild von einem idealen Christen aufbauen. Der ideale Christ ist so und so. Aus den Summen aller guten Eigenschaften wird die Figur zurechtgebastelt. In der Wirklichkeit kann man die Person nie antreffen, aber trotzdem messen etliche Leute ihr Christsein an diesem Ideal. Und wer sich an diesem Ideal misst, muss über kurz oder lang feststellen, mein Christsein ist total lasch. Es krankt hinten und es krankt vorne. Und die Folge ist, dass man jegliche Aufgaben, die es in der Gemeinde gibt, ablehnt oder aus dem Weg geht. Immer mit dem sicheren Gefühl, ich bin zu schlecht für diese Aufgabe. Ich kann zum Beispiel nicht mit anderen Menschen über meinen Glauben reden, weil ich nicht sonderlich redebegabt bin. Oder einfach, weil ich noch viel zu wenig Ahnung habe von dem Christsein und von der Bibel und. Dieses Gefühl der Minderwertigkeit ist zwar eine Form des Abnehmens, aber keine empfehlenswerte, zumindest nicht aus meiner Sicht. Man wird sich selber nicht gerecht und man wird vor allen Dingen Gott nicht gerecht. Gott, der einen so liebt, wie man ist, und Gott, der einen auch so einsetzen möchte, wie man ist. Wenn in der Bibel über dieses »Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen« geredet wird oder geschrieben wird, dann ist das immer ein Prozess aus Aktivität und Stille. Das können wir auch gut bei Johannes beobachten. In unserer heutigen Zeit neigt man leicht dazu, die Aktivität überzubetonen. Schnell mal das gemacht und schnell mal das gemacht. Man hat gute Zeitplansysteme, damit man den Tag noch optimaler ausnutzen kann. Und dabei wird die Stille vergessen. Dabei ist gerade die Stille eine wichtige Zeit, in der man Abstand nehmen kann von dem Lärm, der mich umgibt. Eine Zeit, in der man sich auf Gott besinnen kann und auch eine Zeit, in der man Kraft erhält von Gott, praktisch seine Lebensbatterie wieder aufladen kann. Johannes ging dazu in die Wüste. Von Jesus wird geschrieben, dass er auch in die Wüste ging oder auf einen Berg ging oder einen sonstigen stillen Ort aufsuchte. Ich denke, dass man die stillen Orte überall finden kann. Man muss sie nur nutzen. Und dann kommt der Punkt, an dem Christsein auch im Alltag bewährt wird. Die Aktivität. Meine Begabung, die ich von Gott bekommen habe, versuche ich ja für andere, zum Dienst für andere einzusetzen. Johannes tat dies, indem er herumzog und predigte. Es gibt andere Möglichkeiten, wie man dienen kann, indem man so eine Leinwand runterkurbelt oder Folien wechselt, zurechtschiebt oder Gitarre spielt oder alles Mögliche. Zum Schluss noch einen Gedanken zur Johannesdiät. In unserer Gemeinde haben wir viele kleine Kinder. Und ich habe mir diese kleinen Kinder zum Vorbild für mein Christsein gemacht. Nicht, wenn sie herumschreien und herumtoben oder irgendwas kaputt schlagen, sondern dann, wenn sie beginnen, laufen zu lernen. Ich denke, dass jeder das schon beobachtet hat. Im Prinzip wäre dieses Laufen unnötig. Als kleines Kind, man kann krabbeln und kommt in hoher Geschwindigkeit überall hin. Und trotzdem wollen die Kinder und will man selber laufen lernen. Und das mit einem Eifer und mit einer Begeisterung, trotz aller Rückschläge, die das Kind in Kauf nehmen muss und trotz aller Stürze. Es wäre schön, wenn dieser Ehrgeiz und die gleiche Freude und Leidenschaft ja auch zum Bestandteil unseres Christseins würde. Ich will zum Schluss das Gesagte noch zusammenfassen. Johannes der Täufer kann uns in zwei Punkten ein Vorbild sein. Der eine Punkt ist die Klarheit, mit der er auf Jesus hinweist. Der andere Punkt ist die Demut, die er sich trotz all der Anerkennung und des Lobes noch bewahrt. Die Johannesdiät schließlich ist eine Lebensweise, die darauf zielt, Jesus Christus in unserem Leben immer mehr Einfluss zu ermöglichen. Amen.